Milchsauer.
Okay.
Sauer.
Wir haben uns entschieden, hier zu halten, weil wir und wir immer davon träumen, dass wir irgendwann mal nur noch Naturführung machen. Ja.
Ah ja, das ist Natur.
Genau.
Müssen ein bisschen gucken. Genau, gerade in dem Bereich hier gibt es wohl, heute Morgen haben wir noch eine Warnung bekommen per SMS, es gibt hier wohl zwei freilaufende Hunde, die nicht so ganz einfach zu handeln sind. Aber gucken.
Ja, und wir sind früher immer da vorne losgegangen und dann sind wir direkt links abgebogen zu einem großen Teichfläche, wo dann im späten Frühjahr die gelben Schärflilien blühten. Und zwar immer total bezaubernd und irgendwie hat man da immer aufgeatmet. Dort haben wir dann immer von diesem wunderbaren Wald erzählt, der eigentlich ein Flora-Fauna-Habitat-Wald ist, der auf jeden Fall nach europäischem Recht hätte geschützt werden müssen. Aber das müssen eben öffentliche Stellen machen. Und weil hier die Braunkohle abgebaggert werden sollte, ist dieser schützenswerte Wald, der seit der letzten Eiszeit immer Waldfläche war, eben nicht von der Landesregierung oder wem auch immer gemeldet worden. Aber eigentlich hätte das sofort gemacht werden müssen. Aber Bäume können sich halt nicht wehren, deswegen müssen wir uns für die Bäume einsetzen. Das haben wir immer erzählt. Und jetzt hier an dieser Stelle wollte ich unbedingt stehen bleiben. Also dieser Wald ist hauptsächlich ein Eichen- und Hainbuchenwald. Hier nebenan hier sind die Hainbuchen und dahinter die knorrige Rinde ist eben die Eiche. Das hier ist ein Stieleichen-Hainbuchen-Maiglöckchenwald. So kategorisieren die Biologen nach der Hauptvegetation so Wälder, Landschaften, Biotope. Und es war der größte Wald des Rheinlands. Und Antje und andere Anwohner haben erzählt, man fuhr hier mit dem Fahrrad und man konnte sich wirklich verirren. Wenn man sich nicht gut auskannte, es war riesig. Und hier, das ist die Sule und jetzt erzählt mal der Michael.
Genau, größter Wald des Rheinlandes. Die Zahlen gehen immer so ein bisschen auseinander. Irgendwie zwischen 5.000 und 6.000 Hektar waren das mal. Man muss sich auch immer klar machen, wir sind jetzt durch einen schönen Teil schon bisher spaziert, aber es sind halt 90% dieses Waldes sind weg. Die sind seit 1978 verschwunden, halt in diesem Loch. 10% sind ungefähr noch da. RWE spricht immer vom Wäldchen von 200 Hektar. Da gucken Sie aber nicht so genau auf die Karte. Da nehmen Sie den ganz zentralen Restwald, der noch da ist. Mit den Flächen, die rundherum um den Tagebau noch da sind, sind es ungefähr 550 Hektar, die noch da sind. Und wenn man es wirklich wollte, dann könnte man relativ leicht diese verbliebenen Waldstücke wieder vernetzen durch Aufforstung und hätte einen ordentlichen großen Wald. Aber das wird nicht gemacht, da kommen wir auch noch dazu, warum so viel gesagt wird, aber nicht gemacht wird. Ja, du hast was gesagt zur Vegetation. Bäume, Stieleichen, Hainbuchen, ein paar andere Baumarten, Linden, ganz viel, auch sehr ungewöhnlich für Wälder bei uns. Ja, und die Maiglöckchen, jetzt sind sie weg. Ich sehe noch ein paar Blätter hier an manchen Stellen. Ja, und im Wald sind nicht nur Pflanzen und Bäume, da sind Tiere. Die Biologen, die sind schon lange unterwegs hier, ne? Der BUND, andere Naturschutzverbände, Biologen auf eigene Faust. 142 geschützte Tierarten gab und gibt es auch zum großen Teil immer noch, auch in diesem klein gewordenen Wald. Ja, was sagt RWE? Die siedeln wir um. Es wird immer gelacht an der Stelle, heute nicht so viel, die meisten kennen das schon. Ja, und da muss man schon auch sagen, es wird eine ganze Menge gemacht. Ich meine, alle kennen das aus ihren eigenen Heimatorten oder so im Frühling, wenn dann die Krötenzäune aufgebaut werden. Und da kann man Frösche und Kröten und Molche einfangen und woanders hinbringen, das funktioniert. Große Tiere, die werden nicht umgesiedelt, die werden geschossen. Es gibt überall genug Wildschweine, Dachse, Füchse, Rehe. Bei kleinen Tieren kommt man schnell an Grenzen. Vögel umsiedeln, funktioniert nicht. Insekten umsiedeln, funktioniert nicht. Fledermäuse umsiedeln, da haben sie tolle Ideen, es funktioniert im Wesentlichen aber auch nicht. Ein Vorzeigetier ist mal die Haselmaus, das ist ja auch so ein Sympathieträger, ne, mit den großen Augen, da gibt es die tollen Fotos. Da werden dann Fallen aufgehängt und dann werden irgendwann die Fallen abgenommen, die Haselmaus dann irgendwo ausgesetzt, ob sie da hin will oder nicht. Dann zum Beispiel auf der Sophienhöhe und wer da mal unterwegs ist, da gibt es Sophie, die Haselmaus. Das ist dann so der Sympathieträger für dieses furchtbare Renaturierungsprojekt, das sehen wir gleich noch. Ja, und dann haben wir mal kennengelernt, jemanden, der für RWE das alles macht, ne, Ich habe mal, ich mache selten Führungen auf der Sophienhöhe. Ich müsste es eigentlich mal wieder machen. Bin dann aber am Ende ganz froh, wenn ich da wieder weg bin, unten in dem verbliebenen Restwald bin. Und bei einer dieser Führungen, die war wirklich legendär, da hatte sich dann noch kurz vorher jemand angemeldet. Herr Rosenland. Herr Rosenland ist kein Künstlername, sondern das ist der Förster, der für RWE das Projekt Sophienhöhe von Anfang an begleitet hat. Das ist eigentlich sein Lebenswerk. Ne? Und kurz vor seiner Pensionierung wollte er uns da nicht alleine gehen lassen. Das war spannend, dieser Tag. Ich meine, alle, die mich kennen, wissen es und die mich kennenlernen, merken es. Ich kann ganz schön viel quasseln. An dem Tag habe ich mal deutlich weniger gesprochen.
Nee,
und Herr Rosenland hat eigentlich die Führung übernommen. Und das war spannend. Der hat sein Lebenswerk gezeigt. Ne? Und der war stolz. An vielen Stellen war er stolz. Und da gibt es auch tolle Ecken. Und da, der hatte natürlich auch einen Traumjob. RWE hat gesagt, komm, mach mal. Da ist das Land und du kriegst Geld und Personal und mach mal. Ne? Eine Landschaft, wie sie dir gefällt. Und das hat er gemacht. Er hat in den 80er Jahren den ersten Baum da gepflanzt und ist vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren pensioniert worden. Dann hat er uns da lang geführt. Dann hat er erzählt, was er da alles macht. Und dann guckt man rüber und dann sieht man am Horizont einen kleinen grünen Streifen. Das ist dann der Wald, wo wir gerade sind. Und dann erzählt er, er geht mit seinen Leuten, mit seinem Team hier in den Wald. Und da geht es um die rote Waldameise. Es gab hier und gibt hoffentlich noch an manchen Stellen große Haufen, die berühmten Ameisenhaufen der roten Waldameise. Und dann hat er erklärt, er ist der europaweit anerkannte Spezialist für die Umsiedlung der roten Waldameisen. Und dann erzählt er, er geht halt dann mit seinem Team dann hier hin und die haben viel Material dabei, unter anderem ein Spezialbagger und Spezialgefäße und dann wird dieses ganze Ameisenvolk, soweit es geht, möglichst vollständig ausgegraben, in die Tonne gepackt, zu Sophienhöhe gefahren, da sind dann Plätze vorbereitet mit Gruben und entsprechenden Materialien. Da sollen die dann weiterleben und manchmal funktioniert es. Und da ist er sehr stolz und dann hat er erzählt, und das war ganz spannend, er geht in diesen Wald hier und auf einmal sitzen da junge Leute auf dem Weg und beschimpfen ihn und wollen ihn nicht durchlassen und das versteht er nicht, er macht doch nur Gutes. Da habe ich ihm erzählt, ja gut, aber die jungen Leute, die da sitzen, die wollen überhaupt nicht, dass diese Ameise umgesiedelt wird. Die Ameise soll in diesem Wald leben bleiben, da geht es ja viel besser. Und da war dann unser Gespräch zu Ende, da kamen wir nicht mehr zusammen. Wir reden über die gleiche Sache, aber haben völlig andere Sichtweise. Das muss doch alles sein und es ist doch für uns alle und das Allgemeinwohl und so. Ganz spannend, ne? Eine Tatsache, aber völlig andere Sichtweisen, wo man nicht mehr miteinander klarkommt. Und ja, das zum Thema rote Waldameise. Also Tiere leiden hier massiv. Es gibt immer noch, auch in diesem klein gewordenen Wald, immer noch 12 Fledermausarten. Das ist sensationell für einen deutschen Wald. Die sind noch da. Und da hat man jahrelang, ist man hingegangen. Das wusste ich auch erst mal gar nicht. Aber die Fledermäuse sind hier, die haben hier ihr Sommerquartier. Die kommen und in jedem alten Baum gibt es eine Höhle, ein Spechtloch oder einen Blitzeinschlag oder irgendwas. In jedem dieser Bäume sind die Fledermäuse und die Muttertiere ziehen ihre Jungen groß. Und im Herbst verlassen sie dann diese Höhlen und gehen in Winterquartiere. Das sind dann irgendwelche Dachböden, Kirchtürme, sonst irgendwas. Und dann gehen hier Biologen durch den Wald. So war das jahrelange Praxis. Junge Leute, meistens von der Uni Gießen, die habe ich auch mal kennengelernt, haben dann so Hightech-Geräte dabei mit einer Antenne. Die können dann feststellen, aha, da oben in der alten Eiche ist ein Spechtloch und da leben Fledermäuse. Und dann wird das festgehalten, wird kartiert. Da bekommt der Baum mit Farbe eine Nummer, ein F vorne weg und dann eine fortlaufende Nummer. Im südlichen Teil des Waldes waren wir irgendwie bei 2000 irgendwas, F so und so. Und dann, das heißt, aha, bewohnte Fledermaushöhle. Und dann kommen die gleichen Biologen wieder im Winter oder im Frühjahr und sehen, aha, die Fledermaus ist nicht mehr da. Dann wird einmal diese Nummer durchgestrichen mit einem Kreuz. Und dann war immer Praxis, diese Höhlen zuzutackern mit Folie. Das bedeutet, die Fledermaus kommt im Frühjahr wieder, kann da nicht mehr rein. Kann da nicht mehr wohnen. Aha, ein Argument mehr, ich darf den Baum ja fällen, da sind ja gar keine geschützten Fledermäuse mehr. Gängige Praxis über Jahrzehnte. Dann habe ich diese Studenten gefragt, wisst ihr eigentlich, was ihr hier tut? Ja, aber wenn wir das nicht machen, dann macht es ja jemand anders.
Ja.
Ich sage, ihr beteiligt euch ganz aktiv hier an der Vernichtung dieses Waldes. Ja, aber wir brauchen ja auch Geld und ganz, ganz viel. Dann kamen diese Urteile aus Münster. Und darin war auch die Verpflichtung für RWE, diese zugetackerten Höhlen wieder aufzumachen. Das haben sie lange, lange, lange nicht gemacht. Die meisten Höhlen wurden aufgemacht von Aktivisten aus dem Wald. Ganz am Ende kam auch irgendwann RWE mal mit einer Hebebühne. Es ist unglaublich, man vertreibt geschützte Tierarten, damit man ein Argument hat, es gibt keine geschützten Tierarten, man darf den Wald fällen. Das war immer so. Das hat auch keiner irgendwie so kritisiert. Und dann hat mir mal der Dirk Jansen erzählt vom BUND, viele werden den Namen mindestens kennen oder ihn persönlich. Naja, RWE hat den anerkanntesten deutschen Fledermausexperten eingekauft. Der arbeitet jetzt für RWE und der macht sein Häkchen überall dran, das können wir so machen. Dann haben sie Ideen gehabt, wie sie irgendwie Grünstreifen bauen, Bäume vom Hambacher Wald Richtung Sophienhöhe, dass die Fledermäuse anhand dieser Bäume vielleicht dahin fliegen. Es ist furchtbar, es ist einfach furchtbar, was hier getan wird mit einem gewachsenen Wald, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Na gut, aber das hat ja jetzt zumindest sichtbar aufgehört. Aber im Wald geht es nach wie vor sehr schlecht. Die Welt ist gleich noch viel dramatischer sehen als hier.
Ja, und hier kann man eben auch wunderschön sehen, diese Tonschicht, die überhaupt den Wald am Leben erhält.
Genau, das Thema Wasser spielt heute noch eine große Rolle, da sprechen wir gleich.
Und hast du mir das gezeigt mit dem Borstschwein?
Achso, ja genau, die Wildschweine natürlich kennen alle, das ist die klassische Sule, hier sind auch viele frische Spuren, also die sind jetzt auch ganz in der Nähe, die hören uns irgendwie, die wissen aber, das ist auch toll, die verhalten sich hier anders als anderswo. Die wissen, dass keiner ihnen was tut, hier wird nicht gejagt im Wald, also was manchmal auch ein bisschen problematisch ist, es gibt vielleicht auch zu viele Wildschweine, kann man drüber streiten. Die Wildschweine wissen, die Menschen hier aus dem Wald, die hier wohnen, die tun ihnen nichts und da sind die dann auch sehr nah oft. Dann suhlen die sich hier und dann reiben sie sich an den Bäumen. Da an der Eiche sieht man es toll, ne? Da unten diese hellen Wurzeln, da reiben sie sich das Fell dann sauber. Wunderbarer Schutz, ne? Gegen Zecken, gegen alle möglichen Tiere. Ja, und warum ist hier noch Wasser? Da kommt ein bisschen später. Ja, übrigens machen wir es heute wieder so, ne? Wir haben jetzt keinen Lautsprecher dabei, brauchen wir nicht bei 60 Leuten. Aber im Prinzip, das ist auch bei den Waldspaziergängen immer so gewesen, eigentlich offenes Mikro. Wenn jetzt jemand meint, es gibt hier eine Stelle, wo jemand gerne was beitragen möchte oder unbedingt was loswerden möchte, bitte. Ne? Wir können gut quatschen, aber es wäre auch, wenn jemand meint, er möchte was sagen, dann bitte sehr.
Wir sind eine große Bewegung.
So, sonst gehen wir jetzt erstmal weiter.
Supi.
Nochmal den Schatten genießen. Es könnte sein, aber das diskutieren wir gleich noch, dass es gleich mal sonniger wird. Das wird dann anstrengend.